SRF 1.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander. Live aus dem Weingut und Restaurant zum Sterne in Würlingen kommt heute unsere Radio-Talkshow persönlich mit zwei Gästen, die uns aus ihren sehr unterschiedlichen Leben werden erzählen. Beide sind in Würlingen gestartet. Ursula Gauch ist hier eine erfolgreiche Unternehmerin geworden und der André Glor lebt heute als Sänger Alessandro Cipriano am Zürichsee und in London. Ganz herzlich willkommen in der Sendung. Ursula Gauch, du bist seit 36 Jahren Chefin von einem Plattenlegergeschäft hier in Würlingen. Seit 60 Jahren Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, hat Grosskinder. Gestern seid ihr gerade aus den Ferien zurückgekommen. Was habt ihr gemacht?
Ich war in der Ardèche, also fast in Südfrankreich, bin ich biken. Und bin mit 2 Kilo Gewicht mehr und etwa 20 blaue Möse mehr heimgekommen.
Und die 2 Kilo sind dann mehr. Warum? Weil das Essen so schön
war. Es war wunderbar, ja. Wir waren auf einem wunderschönen Gut, einfach ganz abgelegen. Und sind von dort aus dann einfach so Tagestouren machen, vor allem durch den Wald. Und es war sehr, sehr heiss.
Also Tagestouren heiss? Was bedeutet denn Biken?
Biken bedeutet, bei 40 Grad Hitze abseits fahren. Und dann durch irgendwelche ruppigen Wege wieder runterzublochen. Das ist so. Das ist für mich Biken. Obsee fahren ist nicht meine Stärke, absolut nicht. Also ich sterbe einmal schier und denke, wieso mache ich das überhaupt? Wieso bin ich nicht zuhause im Garten und lese die Sonntagszeitung? Und abends runterfahren und es geradeaus fahren und durch die Trails und so. Das ist das, was mich fasziniert an dieser ganzen Geschichte.
Ihr habt, wie gesagt, ein Plattenlegergeschäft und ihr habt auch Alessandro Cipriano vor euch. Ich weiss, er in Laden kommt und sagt, ihr müsst die Plättchen haben für mein Bad. Was müsstet ihr von ihm wissen, für ihn können zu beraten?
Also ich würde am liebsten dann zu ihm heimgehen, mal schauen, wie er lebt, dass ich das so ein bisschen sehe, dass ich ihm nicht irgendein so ein Nostalgieblättchen verkaufen und er hätte gerne lieber eine weisse Hochglanzplatte oder was auch immer. Und dann würde ich mir überlegen, wie ich ihn am besten dort berate. Habe allenfalls auch irgendeine so eine Visualisierung, je nachdem, ob er sich das gut vorstellen kann oder nicht so gut vorstellen kann. Das spürt man einmal relativ schnell, ob die Leute irgendein Vorstellungsvermögen haben oder nicht. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, wie ich
Alessandro
das würde
Cipriano
machen.
Ihr lebt am Zürichsee mit eurem Lebenspartner. Könnt ihr der Frau auch kurz beschreiben, was ihr für Blättchen habt?
Ja, ich bin nicht der Blättchen-Spezialist, aber man hat sie, oder? Also der Wohnbereich ist so ein dunkelbrauner, grosse Blättchen, also sehr pflegeleicht, wunderschön. Sieht fast ein bisschen aus wie so ein dunkler Holzboden. Es haben schon viele gesagt, wow, der Boden ist sehr schön, oder? Aber als Laie kannst du das natürlich nicht analysieren oder genau beschreiben, was es ist. Aber ja, es ist so ein Braunton, dunkelbraun, alles Bad, so ein bisschen in Terracotta-Farbe abgemischtes Programm.
Genau, also. Ursula Gauch, es gibt ja so einen Modetrend auch bei den Blättchen. In den 50er, 60er, 70er Jahren haben sie ganz anders ausgesehen als heute. Könnt ihr da kurz einen Überblick geben? Wie haben sich die verändert?
Die haben sich sehr verändert. Also ich mag mich erinnern, dass meine Mutter einmal im Vater ist, gegen Eisenbahn wegenweise Palett ausladen, weil es hat ein weisses Blättchen gegeben, es hat ein Creme Claire gegeben und ein Creme Opaque gegeben. Das war ein bisschen dunkler gewesen. Und dann später sind dann irgendwie so ein bisschen die Farben dazugekommen, das berühmte Moosgrün oder das Beige und was auch immer. Dann hat es Blümchen gegeben, es hat Friesli gegeben. Und was sich einfach sehr lange haltet, schon seit vielen, vielen Jahren, sind eigentlich so weisse Blättchen. Und heute geht man wieder mehr so richtig warme Farben.
Eben so wie der Alessandro Cipriano hat gesagt.
Holzimitationen gibt es heute ganz, ganz verrückte Sachen. Ja.
Zeitlos auch, oder?
Zeitlos, und einfach wirklich etwas ganz anderes. Einfach mit den modernen Techniken, wie sie das können machen mit Siebdruck und was auch immer, ist es natürlich fantastisch, was man machen kann, wo man das selber nicht einmal fast merkt, ob es das Holz oder ob das Platten sind.
Alessandro Cipriano, ihr seid hier aufgewachsen in Würelingen. Wann seid ihr das letzte Mal da gewesen?
Ja, da müsste ich jetzt meine Mutter fragen.
Die sitzt da im Publikum.
Leider komme ich nicht so viel dazu, heimzukommen, aber wir telefonieren doch ab und zu. Aber ja, das ist sicher jetzt bald etwa 2 Monate her eigentlich.
Aber ihr habt vor kurzem hier ein Konzert gegeben.
Ja, das war im November letztes Jahr. Ein Liederabend im der Mehrzweckhalle Wiesenstein. Und das war wirklich schön gewesen, und auch super organisiert gewesen vom Kulturkreis Würelingen, wie das auch heute hier der Fall ist. Also ist fantastisch. Und da bin ich mit meiner Pianistin und habe einen klassischen Liederabend gegeben.
Das heisst, was hat er gesungen?
Also das ist von Mozart, Händel, mein Lieblingskomponist vom Liedfach im Klassik, im italienischen Fach, ist Tosti, Bellini. Und der zweite Teil war dann Crossover. Also das geht in die Richtung Musical, Pop-Klassiker, so der Stil. Mhm.
Ihr seid lyrischer Tenor. Mhm. Wie merkt man das, dass man Tenor ist?
Ja, das merkt man nicht, das spürt man einfach. Oder man weiß es einfach. Man kann das nicht beschreiben. Ich habe ja als Kind immer gesungen und immer den höchsten Tönen. Und die Nachbarn haben immer gesagt, du musst Sänger werden. Und so. Aber für mich ist das natürlich noch als Kleiner weit weg gewesen. Aber ich habe das immer gespürt, dass ich einfach gerne in die Höhe gehe. Also im Singen. Und sonst bin ich da nicht so einer, der so gross abhebt in die Berge und wandern oder so. Aber ich bin eigentlich immer Tenor gewesen, ja.
Ist das eigentlich physisch angelegt, so eine Stimmlage? Oder tut man sich das antrainieren?
Also die Stimmbänder sind eigentlich so gegeben. Also Tenor haben einfach... Die Stimmbänder sind viel kürzer als die von einem Bariton oder vom Bass. Vom Bass, Bariton, die schwingen viel mehr, oder? Und das andere tut man wirklich trainieren mit dem jahrelangen Studium, das man hat. Gesangstechnik, das ist ja der ganze Körpereinsatz, wo man die ganze Koordination vom Atem, Technik und Rhythmus. Also man hat am Anfang sehr viel zu denken, bis dann einmal ein Stück so rauskommt, wie man es will. Oder? Also,
Aufgrund von der Sprechstimme von der Ursula Gall, könntet ihr mutmassen, was sie für eine Singstimme hat?
Ja, also das geht schon in Richtung Mezzosopran. Also ich finde auch, oft kann man vom Äußeren her auch gehen, von einem Menschen, wie man ihn so sieht, vom Körperbau her auch. Also man kann nicht sagen, früher hat man gesagt, von der Mozart Gabayé, das ist so eine kleine Festere, das ist so eine Wagner-Sängerin, oder? Aber gar nicht. Und der Körperumfang hat eben gar nichts mit der Stimme zu tun. Viele sagen, ja, die haben ja sicher viel Kraft und so, so eine Wagnerianerin. Aber das ist nicht so. Es ist nicht, also, wenn ich das so darf sagen, das Fett, das singt, oder? Es ist der Körper.
Also nicht, dass jemand Frau Gauch fett wäre. Also
nein. Nein, aber viele meinen, das ist einfach die molligen Sänger, die sind halt wirklich so starke Stimmen. Aber das ist nicht der Umfang, der singt. Das ist rein der Körper, Muskeln, die man trainiert. Also da kann auch so ein dünner Mensch sein, es kann ein festerer Mensch sein. Es kommt nur auf den Körper und den Muskelbau drauf an.
Ursula Gauch, wie heisst ihr es mit dem Singen?
Ja, ich singe mit, wenn irgendjemand singt, aber ich verwütsche die Tonlage relativ selten. Also ich bin meistens nicht ganz eine Oktave tiefer als alle anderen, die singen.
Aber doch, Mezzosopran, also nicht ganz höher.
Ich würde eigentlich noch gerne singen, aber ich kann das, glaube ich, nicht so gut. Meine Enkel haben es zwar noch gerne, wenn ich ein Lied singe, aber alle anderen, da bin ich nicht so überzeugt, dass sie da einen Preis gönnen.
Ihr seid ebenfalls in Würelingen aufgewachsen. An was mögt ihr euch besinnen als Kind? Was habt ihr gut können, gern gemacht?
Ich war dort schon sehr gerne verrissen und bin verrissen umeinander gerannt, habe Hütten bauen mit meinen Nachbarskind und ja, einfach mehr so ein sportliche Sachen. Also meine Mutter hat immer gerne ein Mädchen wollen. Und darum haben wir 5 Kinder gehabt. Weil das Erste, das auf die Welt kam, war ich. Und das war einfach nicht so ein rechtes Mädchen. Und dann hatte ich noch 4 Brüder gehabt. Und irgendwann ist sie dann wahrscheinlich einfach zu alt worden, um weitermachen. Und
aber was heisst, nicht so ein rechtes Mädchen?
Ja, sie hat mir ein Baby gekauft und ich habe die auch schön gefunden. Aber ich habe nicht so recht gewusst, wann ich mit einem Baby anfangen muss. Also ich bin wirklich lieber in den Wald gehen, spielen, gehen, Hütten bauen, als dass ich jetzt irgendeinen so einen Babywagen um angestoßen hätte.
Und was der vorhin noch gerade erzählt hat, interessant ist, mit 14, 15 hat man euch ins Internat gesteckt.
Ja, ich war ein bisschen älter. Also ich hatte die obligatorische Schulpflege habe ich so mehr oder weniger durch. Und anstatt die 4 Bits musste ich dann eben in die Googler an. Das war so ein Mädchen-Internat in Freiburg, wo ja, wo mein Vater gefunden hat, das wäre eigentlich etwas, das mir gut tun würde.
Dann wäre ein richtiges Mädchen nachher, oder eine Frau, die eben rausgekommen.
Ja, einen Röck haben wir anlegen. Wir haben keine Hosen dürfen anlegen an dazu mal. Und es war aber für mich eines meiner schlimmsten Jahre in meinem Leben. Ja, wir sind einfach so extrem eingespielt gewesen und das bin ich mir überhaupt nicht gewöhnt gewesen. Also der am Morgen früh aufstehen, zuerst müssen ich killen und dann nachher dann
also mit Nonnen habt ihr dort gelebt?
Nur mit Nonnen, ja. Das ist auch der Grund gewesen, wieso ich überhaupt dort angekommen bin, weil ich eine Tante hatte, die in frühen Jahren in der Googler unterrichtet hat. Sie war Lehrerin gewesen und mir hat mir irgendein 2-jähriges Mädchen hat mir nicht dort angemeldet. Und dann war es einfach klar gewesen. Und das war wirklich ein absolutes Horrorjahr gewesen, weil ich eigentlich wirklich nicht wollen aus den Bits. Man kann die Sendungen in die Bits und dann anstatt die 4 Bits, dann müssen ich das Mädchen-Internat. Also eben Sonntagmorgen, dort habe ich etwas anderes gemacht am Sonntagmorgen, weil dort bin ich, habe ich müssen auf die Bühne, die war etwa so hoch wie hier, die Bühne runterknündeln und dann sind sie mit dem Maßstab gemessen, wie weit als der Rock von der Bühne weggeht. Das ist dort, einfach muss ich das vielleicht sagen, in einer Zeit gewesen, wo absolut
die Mini-Mode, oder?
Mini-Mode, oder? Wir hatten damals so breitere Gürtel gehabt, anstatt den Rock. Und das war absoluter Horror gewesen, oder? Und meine Mutter ist dann, ich weiß nicht, ob sie es extra gemacht hat oder was auch immer, also sie hat dann den Rock müssen verlängern. Das war so ein Typies gewesen. Blauer Schüpp, blaues Bläserli und eine weisse Bluse. Und sie hat den müssen verlängern und sie hat das eigentlich noch gut gemacht. Sie hat mir dann oben durch in ein Gummiband genäht. Dann konnte ich am Sonntag können den Rock runterziehen. Dann ist er angekommen.
Also schon wieder lachen. Dezent aufrutschen.
Genau, und dann, wenn dann das durch war, dann, nachher, dann konnte ich meinen Rock wieder können oben heben.
Alessandro Cipriano, ihr habt eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Ihr seid 1969 auf die Welt gekommen und eure lieblichen Eltern haben euch weggegeben. Und als ihr 2 Monate alt war, seid ihr hier auf Würdelingen gekommen, zum Ehepaar Glor.
Genau, das war so.
Ihr seid also ein Adoptivkind.
Ja, das bin ich. Ja.
Und was habt ihr für eine Jugend gehabt bis Glors?
Ach, das ist das Schönste, was man als Sohn sagen kann. Ich mache meinen Eltern immer wieder eine Liebeserklärung, dass ich sie wirklich über alles liebe. Ich bin dankbar für die Kinder, die ich hatte. Also, wichtig, was man muss im Leben mitbekommen als Kind, ist wirklich Liebe und Respekt. Und, also, ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Also, ich bin sehr dankbar, dass ich so einen guten Platz gefunden habe. Also, das ist einmal so verkauft worden als Kind. Du bist ein spezielles Kind.
Also, du wusstest, dass ihr ein Adoptivkind seid?
Ja, das ganz immer offen früh. War. Immer offen. Also, ist das natürlich am Anfang nicht verstanden, was das ist, oder? Aber es ist damit anhand von Büchli ist das erklärt worden, dass die Eltern dich aussuchen und dass du ganz ein spezielles Kind bist. Also mir hat dich dort geholt und ich war wirklich ein und alles gewesen. Und ich bin auch als Einzelkind dann aufgewachsen. Ja.
Ja. Und später, mit fast 30 oder so, seid ihr auf die Suche gegangen nach euren lieblichen Eltern? Mhm.
Genau. Also das hat eine lange Geschichte. Für mich war halt Singen immer sehr prägnant gewesen und Sprache Italienisch halt. Auf meinem Impfschein ist immer gestanden Alexander Bonaiti Bühler. Und das ist halt, wir hatten noch nicht so viele Informationen gehabt, auch Dokumente hat es nicht so viel gehabt. Einfach so ein paar Auszüge. Man hat das nicht so interpretieren, wer ich jetzt genau bin. Und halt mit den Jahren sucht man nach seiner Identität. Und ja, das ist oft schwierig. Also man weiss nicht genau, ja, wer bin ich jetzt? Ich bin ja jetzt André Glor, aber eigentlich fühle ich anders. Und du bist auch immer angesprochen worden. Du bist ein dunkler Typ, bist Italiener,
ja, Spanier. Ja, du hast so ein kleiner Italo-Äusserst. Ja.
Und dann hast du halt immer das Fragezeichen gehabt. Und mein Fach Italienisch ist halt im Gesang sehr, sehr ausgeprägt. Also das ist immer meine Domäne. Und ja, auf die Jahre raus ist das auf eine Art so immer ein Druck, den man hat, wo man Fragen hat, ja, wer bin ich? Und jetzt gehst du halt mal auf die Suche. Aber das, ich bin 30 geworden, bis ich dann wirklich mal angefangen habe. Dann habe ich angefangen, in Aarau auf der Ämter noch zu fragen. Und die haben dann auch den Vater gefunden. Der ist dann vorbeigegangen, hat dann aber gesagt, er will mit dem Thema eigentlich nichts mehr zu tun haben. Er hat unter dieser Beziehung mit dieser lieblichen Mutter halt ein bisschen gelitten. Und ja, dann musste ich das akzeptieren. Und ja, der Aufwand ist einfach gross. Du hast denen, dass man alles schriftlich eingeben, Dokumente abgeben und so. Ja, dann hast du halt wieder aufgehört und dann habe ich nach einem Jahr wieder angefangen. Dann haben sie gesagt, ja, sie können leider nicht helfen, ich soll es in Zürich probieren. Dann habe ich gedacht, ja, was, wieso Zürich? Also, dann habe ich das auch probiert. Dann haben sie gesagt, ja, was ich wissen möchte. Dann ich soll ihnen doch das auch schildern, aufschreiben. Es kostet 100 Franken. Die habe ich heute noch nicht gezahlt. Aber dafür, dafür habe ich einfach Antworten bekommen. Dass mein Vater ist dann noch mal auf Zürich gegangen, hat dann sehr ausführlich noch mal geredet und noch weitere Dokumente abgegeben. Und hat dann auch gesagt, es hat schon mal jemanden gegeben, der nachgefragt hat. Und, ja, und dann hat sich dann herausgestellt, das ist einer der Halbbrüder. Also ich habe dann 3 Halbbrüder gefunden, 2 Halbschwestern und einen lieblichen Bruder noch. Und aha, meine Mutter hat alle weggegeben.
Wie viele Kinder insgesamt in dem Fall?
Also 7.
Hey, alle 7 Kinder weggegeben?
Ja. Also für jetzt meine Eltern ist das unverständlich, oder? Ja. Für jemanden, der dann ein Kind adoptiert, dass man das kann. Ja.
Wie interpretiert ihr das? Dass sie die Kinder weg... Also sie euch und eure Geschwister die weg?
Also meine Mutter, meine liebliche Mutter, ist mit 47 gestorben. Also sehr früh. Also wir haben ja unterschiedliche Väter. Also die ersten 3 Halbbrüder...
jetzt wird es kompliziert, ja. Also, ja okay.
Und 2 Halbschwestern, die sind auch zusammen aufgewachsen, zwar am Bodensee, sind unterschiedlich im Alter, haben auch 2 verschiedene Väter. Und ich und mein Bruder haben ja eben den gleichen Vater. Und mich hat einfach immer wirklich Wunder genommen, wer ist eigentlich meine Mutter? Weil dieser Part hat mich sehr interessiert.
Und wer ist sie?
Auch. Es war eine ganz schöne Frau, wirklich. Und ich denke einfach, sie hat die Liebe nicht gefunden, die sie gesucht hat. Und sie war auch krank. Ich glaube, auch psychisch krank. Was wir dann so von den ersten Geschwistern, die ein mitbekommen haben, die noch mehr Informationen haben als wir, dass sie einfach psychisch ein bisschen labil auch war und dann früh gestorben ist. Wirklich.
Wie hat sie dann reagiert, als sie sie getroffen haben?
Also die Mutter?
Ja.
Nein, die habe ich nicht mehr, getroffen. Ja. Wirklich nicht. Also das war im 2005, als ich das erfahren habe. Da war ich 33. Und ja, da ist natürlich Buschtelefon gegangen, oder? Mein lieblicher Bruder und alle sind dann auf einmal gekommen, oder? Und dann bist du
mit
ein bisschen überfordert.
Brüder und Schwestern, Halbschwester, Halbbrüder und liebliche Geschwister, die haben Kontakt.
Ja, genau. Also wir haben ein inniges Verhältnis. Das ist jetzt nicht, wie wenn du zusammen aufwachst. Aber den meisten Kontakt habe ich mit meinem lieblichen Bruder. Und also, wir sind jetzt einfach eine grosse Familie. Und für meine Eltern ist das.
Also für eure Adoptiveltern?
Ja.
Das für sie war es kein Problem, dass ihr da auf die Suche seid und eine sättige Sippschaft getroffen habt?
Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Sie haben mich so unterstützt in diesem Prozess. Ich habe ja ein schlechtes Gewissen gehabt, tue ich meinen Eltern damit weh, oder? Ich will ja niemanden verletzen. Aber klar, es ist wichtig, dass du das weißt, wer du bist oder wo du herkommst. Und ich habe das Glück gehabt, die Antwort zu finden. Und nachher hat sich auch mein ganzes Leben, also gerade mein Arbeiten, verändert. Darum habe ich dann auch meinen zweiten Namen so genommen und dann mein Künstlernamen ein ganz neues Konzept erstellt.
Aus dem André Glor ist der Alessandro Cipriano.
Genau.
Ich möchte noch eins zurückfragen. Ist da auch ein Schmerz, eine Trauer, dass ihr so weggegeben worden seid?
Nein, gar nicht. Nein. Also, eben, ich kenne meine Eltern in dem Sinne nicht. Obwohl, den lieblichen Vater habe ich vor 2 Jahren auf meinen Wunsch endlich dann mal getroffen. Der lebt in Baden. Ist deutscher Herstammung. Und also die Geschichte von ihm ist so, dass er 1941 von Ostpreußen sind sie geflohen. Also seine Mutter war eine deutsche Jüdin und sie sind dann in die Schweiz geflohen, auch mit 9 Kindern. Also es war immer eine grosse Familie alles. Und ihn habe ich dann getroffen, aber das war ein sehr ernüchterndes Gespräch von einer Stunde. Da habe ich schon gemerkt, mit ihm habe ich nicht viel Vertrauen. Aber ich habe ihn getroffen. Ich habe einfach immer, ich bin sehr hartnäckig in allem, was ich mache. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe für alles. Und ich habe es geschafft, dass ich ihn dann getroffen habe. Und er hat dann auch noch erzählt, ein bisschen von der Mutter. Aber ja, ich bin eigentlich dann rundum glücklich, aber frustriert bin ich nicht oder verärgert bin ich nicht. Ich glaube, meine liebliche Mutter war einfach nicht glücklich gewesen und ja, ich habe das Glück gefunden.
Mhm. Und er hat sehr eine liebe Adoptivmutter und einen lieben Adoptivvater gehabt.
Ja, wirklich. Also, nein, das ist immer, wenn ich heimkomme, das ist ein Herz und eine Seele. Ja.
Ursula Gauch, auch ihr habt eine außergewöhnliche Geschichte hinter euch. Ihr seid als junge Frau eben nach dem Internat ein Handelsdiplom gemacht und hättet eigentlich wollen reisen, hättet aber nicht können, weil ihr heim in die Familie, in die Ursprungsfamilie zurückgehen. Warum denn?
Das erste Mal, als ich heim bin, das war, glaube ich, eine gute Sache. Das hat dann eigentlich so ein anderes Bier ein bisschen vereinfacht. Mein Vater war krank, als ich gerade in England war. Und als ich zurückgekommen bin, war er in einer Klinik, ein paar Monate. Und ich habe dort dann eigentlich, bin ich also wirklich das Geschäft eingerührt worden und habe dort dann so ein bisschen mein Know-how in Bezug auf Blättchen oder so geholt. Und ein paar Jahre später, als ich dann eigentlich nicht mehr im Geschäft war, wieder weg war, ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Und das war schon eine Zeit, die relativ, also, nein, die sehr schwierig war. Also, mein jüngster Bruder war dann erst 12 Jahre alt. Und meine anderen Brüder waren in Ausbildung. Und ich war eigentlich die Einzige, die überhaupt eine Ausbildung hatte. Und dann habe ich einfach dort können oder müssen entscheiden, was machst du jetzt? Also, die Familie hat davon etwas müssen erleben. Und bin dann dort eigentlich ins Geschäft eingestiegen. Wir haben allerdings wirklich sehr gute Plattenleger gehabt, die langjährig bei uns waren und uns sehr stark unterstützt haben.
Aber als junge Frau so ein Geschäft zu übernehmen, das ist eine anspruchsvolle Geschichte.
Ja, ich habe eigentlich gar nicht so gross überlegt, wie anspruchsvoll das ist. Und ich dachte, probierst du es einmal. Also, es hätte ja nicht mehr als können schlimmer werden. Oder? Es ist für mich, als mein Vater gestorben ist, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis gehabt zu meinem Vater, hatte ich das Gefühl gehabt, das Schlimmste, was mir in meinem Leben passieren kann, ist jetzt passiert. Also schlimmer kann es nicht mehr werden. Das war so der Punkt. Und dann bin ich dort eingestiegen. Ich habe ihm früher im Büro geholfen, also mal ein bisschen Rechnungen geschrieben und so Sachen. Also eine kleine Ahnung hatte ich, wobei dort bin ich wirklich nur geschwommen. Weil an einem Dazumal, und auch so wie mein Vater natürlich war, hat ein weisses Blättchen halt einmal 56 Franken gekostet und ein weisses Blättchen mal 82 Franken. Und ich habe natürlich die Ordner für geschlägt und schauen, was für einen Preis muss ich jetzt machen. Oder?
Und warum haben die unterschiedliche Preise?
Ja, die Sympathie und Antipathie spielen überall. Also, das ist so. Also, wenn er jemanden gesehen hat, dann hat er gefunden, ja, du, der kann da schon zahlen. Und ein anderer, den er gesehen hat, hat gefunden, das ist ein Armer, dem müssen wir jetzt doch das Bad immer ein bisschen günstiger blätteln. Also, ich mag mich erinnern, als einmal ein Vertreter gekommen ist, das habe ich gehasst, wo mein Vater noch gelebt hat, ist er an die Bürotür gestanden und hat eben gefragt, ob mein Vater rum ist, hat dann wieder irgendwie so ein paar Ladenhüter verkaufen. Und dann habe ich gesagt, nein, sei ich nicht rum. Und dann ist er gerade oben runtergekommen. Und hat dann wieder zwei Palettenblättchen abgekauft, die 20 Jahre später immer noch im Magazin gestanden sind. Und dann habe ich gesagt, wieso machst du das eigentlich? Hat er gesagt, du, der hat zwei Kinder zuhause, der muss auch von etwas leben. Und das ist so ein bisschen, also mein Vater war ein guter Geschäftsmann, ich will jetzt da überhaupt nichts anderes sagen. Und, aber einfach so... Den Preis hat man auch so ein bisschen mit Sympathie und Antipathie.
Das machen wir heute auch noch so?
Ja, heute ist das nicht mehr so möglich. Heute kann mir jemand noch so sympathisch sein, ich komme gleich einen guten Preis über. Nein, heute ist es natürlich ganz anders. Also, ja, heute ist, ich sage jetzt auf dem Bau, eigentlich Krieg. Also, es ist so ein gewaltiger Preiskampf überall. Und von dem her gesehen muss ich sagen, ich weiss etwa unsere Grenzen und da kann ich auch schauen, wie sind unsere Auftragsbücher. Also kann ich einmal einen Auftrag reinnehmen, wo vielleicht etwas weniger hängen bleibt als einmal einen anderen Auftrag.
Aber ich möchte noch einmal zurück zu der Zeit, wo ihr das Geschäft habt übernommen. Es war vorgesehen, dass der Bruder, der nach euch kommt, hat, soll das Geschäft übernehmen, aber zu dem ist es auch nicht gekommen.
Ja, er hat Plattenlegen gelernt. Das war irgendwie so in den letzten Lehrjahr gewesen. Und ist dann viele Jahre hat er TÜV gefahren. Also hat eigentlich gar nicht grosses so Interesse gehabt, ins Geschäft einzusteigen. Er hat seine Arbeit perfekt gemacht. Alles wunderbar. Am Wochenende ist er gegen TÜV gefahren. Er ist ganz ein begeisterter TÜV-Fahrer gewesen. TÜV-Rennen ist er gefahren. Und das ist dann auch immer so ein bisschen eine Angst gewesen. Und ich habe zuhause das Ganze ja gemacht. Also von dem her gesehen hat er sich nicht so grosse Sorgen müssen machen. Aber er ist dann eigentlich sehr jung gestorben. Also nicht beim TÜV-Fahren, sondern ist krank geworden. Und ist dann mit 30 gestorben. Und ja, dann ist die Nachfolge hat dann auch nicht funktioniert.
Und eben vor allem eure Mutter ist auch noch einmal krank
geworden. Ist dann ein Jahr, nachdem der Vater gestorben ist, krank geworden. Und wir haben sie dann... 3 Jahre daheim gepflegt, bis sie dann gestorben ist.
Es ist noch ein eine brisante Geschichte damit verknüpft. Ihr seid nämlich in der Nähe vom sogenannten Bärengraben aufgewachsen. Das ist eine Mülldeponie, die man später dann saniert, wo man nicht gewusst ist da ein Zusammenhang zwischen dieser Mülldeponie und den Krankheiten von eurer Familie. Hat euch das beschäftigt?
Mir hat das natürlich bis zu einem gewissen Grad schon beschäftigt, ja. Und es ist auch noch so eine schwierige Situation gewesen, insofern, dass mein Vater, der im Gemeinderat war und Vizeamt war, eigentlich zu Anfangszeiten vom Bärengraben verantwortlich war, dass das überhaupt gekommen ist. Also zusammen mit seinen Ratskollegen natürlich und auch mit der Gemeinde, wo das abgestimmt worden ist. Und ich weiss nicht, also ich habe das eigentlich nicht im Bärengraben zugeordnet in dem Sinn.
Also dieser Mülldeponie?
Dieser Mülldeponie. Wir hatten dann allerdings so eine Gruppe gehabt, eben die Eichelbutzer, das war die Zeit gewesen, wo das Ganze so ein bisschen aufgegriffen worden ist. Und ich habe es nicht mehr genau gewusst, aber ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert, auch, es ist auch mal eine Untersuchung hat mal stattfinden, also gefunden von der Uni Zürich, die das Ganze probiert hat, abzuklären, ob das irgendeinen Zusammenhang hat. Und aufgrund vom Krebsregister, das dort war, hat man das dann nicht weiterverfolgt. Aber es ist schon, also ich mag mich gut erinnern zu meiner Jugendzeit, das hat extrem gestunken dort oben runter. Also ich habe gerade unter dem Bärengraben gewohnt.
Du kannst dich daran erinnern,
als Cipriano. Als Kind bist du mit dem aufgewachsen. Bärengraben war wirklich das Thema Nummer 1 auch oft gewesen, oder? Und wir haben es halt so gesehen dort oben. Es ist wirklich sehr ausgestellt, oder?
Wobei, als Kind haben wir in dem Bärengraben gespielt, oder? Das war für uns ein Tummelplatz gewesen. Also ich mag mich gut erinnern.
Also Küderin?
Ja, Küder. Also das ist vielleicht, der hat natürlich die Runde. Am Anfang ist Hausmüll dort abgeladen wurde an einem gewissen Ort. Und dann hat man irgendwie erfahren, dass Helena Rubinstein zum Beispiel einen Lastwagen voll Schminke oder was vortrührt. Und dann sind wir als Kind natürlich gerannt. Also ich habe die Heime heute noch so schöne Dösli, die wir an der Fasnachhäuse dann nachher als Mädchen geschminkt haben wie noch etwas. Und meine Mutter hat ein wunderschönes Sofa von dort oben abgeholt. Also das hat sich dann umgesprochen, wer wieder etwas ist, gehen abladen. Das war für uns nicht in dem Sinn grusig gewesen. Also weil der Bärengraben, das war ja ein riesengroßes Loch dort oben, das dann einfach aufgefüllt worden ist. Das ist ja dann, also so der Sondermüll ist ja dann an und für sich erst später gekommen. Also spätere Zeit, wo Köliken dann zugegangen ist. Oder? Das ist dann
wenden wir uns kurz ab von dem Bärengraben, von der Mülldeponie. Alessandro Cipriano, als André Glor habt ihr Kochlehre gemacht nach der Schule und seid dann in die Rekrutenschule gegangen. Ja. Wie seid ihr dann dazu gekommen, professionell zu singen?
Also eben zurück zu den Wurzeln. Ich habe als Kind schon immer gerne gesungen. Also ich war im Schulchor. Daheim habe ich nach jeder Schule, wo ich heimkomme, wieder in den höchsten Tönen gesungen auf meinem Zimmer. Und also seit ich an denken, hat mich Musik begeistert. Also immer singen. Und wo dann auch der Schulchor aufgelöst worden ist, bin ich schon sehr ein traurig gewesen, dass es eigentlich da in dem Dorf dann nichts mehr gibt, wo du wirklich hingehen kannst. Und eben dann nach der Rekrutenschule, dann bin ich noch nach Amerika gegangen, nach Boston, und bin dann aber zurückgekommen. Und dort habe ich dann gemerkt, jetzt mache ich etwas. Und dann habe ich mal einen Gesangslehrer besucht in Zürich. Und bei dem habe ich dann 3 Jahre zuerst mal studiert, und also privat. Und er hat mich dann eigentlich als Bariton eingestuft, was mir gar nicht gepasst hat, oder? Und das ist halt, du hast noch keine Erfahrung gehabt, wie gehst du mit dem um oder was sagst du? Bist vielleicht noch ein bisschen scheu oder so.
Und dann habt ihr aber eure Lehrerin in Wien gefunden, eure wichtigste Lehrerin.
Ja, genau. Also ich habe über Edita Gruberova gelesen und habe sie dort noch nicht so gut gekannt.
Was eine berühmte Sängerin ist.
Ja, genau, im Koloraturfach. Und was sie heute natürlich noch leistet in ihrem Alter, ist fantastisch, oder? Und durch sie habe ich dann eben gehört, dass die Kammersängerin Bösch in Wien unterrichtet. Und sie ist ja Koryphäe, Frau Bösch. Also sie lebt jetzt nicht mehr, sie ist vor 2 Jahren gestorben mit 94. Und dann bin ich dann an einem Sonntag, hat sie mich noch reingenommen für das Vorsingen. Dann bin ich nach Wien gefahren und sie ist schon der Pianist dort gehabt. Und ich, oh mein Gott, oder? Wir im Salon, es war sehr eine Dame der Gesellschaft, gewesen, Frau Kammersängerin und dann der Pianist. Und
man hat gesagt, Frau Kammersängerin?
Ja, ja. Ach, also sie hat den Titel gehabt. Das haben viele, ja. Also Kammersängerin Gruberova, also viele, die sich verpflichtet in dieser Stadt Wien, für viele Mal kommen dann den Titel auch über. Also es gibt Kammersänger, also bei den Männern, und Kammersängerin bei den Damen. Und das war natürlich ein Highlight gewesen, oder? Du noch ganz nervös, weil das, die hat nur Stars eigentlich unterrichtet, also nie Anfänger. Und ich war da noch so ein bisschen in der Mitte gewesen. Und ja, dann hat sie gesagt, was hören wir? Und dann hat sie gesagt, okay, ja, Lascia Gioppianga von Händel. Das ist noch so ein bisschen Ari Antique, die man hat am Anfang. Und dann hat sie gesagt, nach ein paar Töne, ein schöner lyrischer Tenor, aber da holen wir noch 50% mehr raus. Und dann habe ich einfach gesagt, ah, schön, das ist es.
Endlich erkennt jemand, was ich für eine Stimme
habe. Ja, und dann habe ich einfach gemerkt, ach, die Frau ist fantastisch. Aber dann bin ich dann ein Jahr lang nicht so irre, weil ich mich von meinem Lehrer nicht können trennen in Zürich. Da war so eine Vaterfigur oder eine Grossvaterfigur. Ja, ich hatte einfach ein bisschen Schiss gehabt. Also, soll ich jetzt sagen, ich gehe jetzt weg? Da habe ich aber bewusst mit ihrer Technik geschafft, die ich in 5 Minuten gelernt habe. Er hat das aber nicht gemerkt, dass ich beschissen habe. Aber nach einem Jahr habe ich einfach gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Oder? Und dann bin ich wieder nach Wien. Und sie hat einfach gesagt, oh, das ist unglaublich, dass ich das alles noch weiss, vor einem Jahr. Und ich habe einfach gesagt, ja, sie sind die Richtigen. Und von dort her haben wir dann wirklich intensiv an 7 Jahren geschafft. Und es war eine super Zeit und ich traue heute noch hinten an, dass sie jetzt auch nicht mehr da ist. Also bei vielen ist es doch in den Boden weg. Aber ich bin so dankbar, dass ich den Weg dorthin gefunden habe. Mir hat auch viel Arbeit auf sich genommen, den Weg.
Wie geht es so ein Gesangsstudium? Also man arbeitet an der Stimme. Was heisst man arbeitet an der Stimme?
Das ist eben Gesangstechnik. Erarbeiten Tag für Tag, Tag für Tag. Oder? Es gibt oft auch so Stillstand, dass sich die Stimme nicht so entwickelt. Das ist wirklich so ein bisschen wie eine Blume, die wächst und dann auf einmal dann kommt eine Knospen und dann bleibt es vielleicht
wieder stehen. Und in diesem Stillstand kann man nichts machen? Da kann man nicht.
Nein, weil die Stimme entwickelt sich, oder? Und der Körper, du arbeitest wirklich mit den Muskeln, du brauchst also das Zwerchfell, du brauchst den Rücken, du brauchst das eigentlich bis zu den Fersen runter, je höher dass du gehst.
Also, das ist dir gut trainiert.
Ich gebe mir immer Mühe. Ja. Nein, das ist klar. Man muss ja auch Disziplin und den Willen mitbringen, dass man das kann. Dann eben einen guten Lehrer haben, der dir das so überbringen kann, dass du es verstehst. Und pädagogisch dir das auch so überbringen kann. Das ist ganz wichtig. Und es gibt einfach sehr viele Lehrer, wie Sand am Strand. Oder? Und man muss sich einfach durchsuchen, wer ist der Beste für mich. Und ich habe wirklich das Glück.
Jetzt wollen wir eine kleine Kostprobe von euch.
Aha, gut.
Was singt ihr uns vor?
Okay, also ich habe jetzt so etwas mitgebracht, dass ich das a cappella mache. Ist das You'll Never Walk Alone? Das ist ein Musical Carousel von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein. Das war die Durchführung 1945 am Broadway. Und daraus mache ich jetzt eine kurze Kostprobe. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark.
«Never Walk Alone» aus dem Musical «Carousel». Zumindest im Persönlich sind wir aus dem Weingut und Restaurant zum Stern in Würlingen. Der Alessandro Cipriano, alias André Glor, habt ihr jetzt gerade gehört. Er ist eben klassischer Sänger, macht aber auch Musik im Mainstream-Bereich, lebt am Zürichsee und in London. Und da ist auch die Unternehmerin Ursula Gauch, die lange Präsidentin auch war vom hiesigen Gewerbe- und Industrieverein. Und sie engagiert sich überhaupt in der Gemeinde hier. Mit Würlingen bringt man allgemein in der Schweiz verschiedene Ereignisse in Zusammenhang. Wir haben vorhin schon vom Bärengraben gehört, von der Kehrichtdeponie. Man weiss von dem Flugzeugabsturz 1970. Man weiss vom Zwischenlager für die radioaktiven Abfälle Zwielag. Und ihr habt das Problem von sogenannten geröpften Nordanflug auf den Flughafen Zürich. Ist Würlingen eine Art ein bisschen der Köderkübel vor der Nation?
Ja, überhaupt nicht.
Einfach hier macht man alles, was man sonst nicht will.
Ich denke es nicht, aber ich glaube nicht, dass die Würlinger so Opponenten sind, grundsätzlich. Also, wir analysieren das Ganze, schauen, tut es uns gut oder tut es uns nicht gut, obwohl ich nicht sagen will, dass Radioaktivität uns gut tut in einem Zwischenlager. Aber ich denke, man wägt ab das Risiko und entscheidet dann. Und dann lebt man mit diesen Sachen. Also wir haben auch und wir kämpfen auch gegen den Nordanflug, aber irgendwann mal kommt dann der Moment, wo man muss sagen, wir können gar nicht mehr machen. Also wir haben uns gewehrt dagegen und haben allenfalls verloren. Und dann probiert man damit zu leben und probiert das Beste daraus zu machen. Also ich glaube, das ist auch ja im persönlichen Leben eigentlich etwas vom Wichtigsten.
Aber wenn man sie jetzt so ins Gesicht schaut, das schöne Strahlen, also irgendwo strahlt ganz Würlingen heute. Also hat das irgendetwas so. Also nicht verstrahlt, aber strahlt.
Aber nicht aus der Radioaktivität, nein, nein. Sondern wir leben einfach wirklich in einem schönen Dorf eben, und in einer wunderschönen Gegend. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Trotz Zwischenlagen, trotz Bärengraben, trotz geköpften Nordanflug, denke ich, ist es lebenswert, hier zu sein.
Ihr habt immer hier gelebt, ihr habt immer hier gearbeitet, ihr habt viel gearbeitet, ihr habt mit zwei, ihr habt schlussendlich geheiratet und habt zwei Kinder gehabt, zwei Buben, und ihr habt gearbeitet, Buben gehabt, euer Mann, wo ihr jetzt geschieden seid von ihm, hat auch noch ein eigenes Geschäft gehabt. Das war viel los dann.
Allerdings, ja.
Wie habt ihr das gemacht?
Weiss ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so genau. Ich bin einfach drin gewesen und ich muss sagen, wir haben auch sehr viel Unterstützung gehabt. Also, ich habe meine Kinder, ich habe jemanden gehabt, der mir im Haushalt geholfen hat, wo meine Kinder teilweise betreut haben, eine Grossmutter, selbstverständlich, auch in der Zeit, wo meine Mutter so krank war, die sich sensationell eingesetzt hat für uns alle, für meine kleinen Brüder, also meine Brüder, die dort so noch jugendlich waren. Und auch für meine Kinder, also ich bin am Morgen dann ins Elternhaus einmal meine Kinder mitgenommen und dann hat meine Grossmutter zuerst mit ihnen ein bisschen geturnt und hat nachher dann auch geschaut und ich kann auch super Kind gehabt. Also ich muss sagen, wahrscheinlich hat das auch funktioniert.
Pflegeleichte Kinder.
Pflegeleichte Kinder, ja, ich denke schon. Grossmehrheit die pflegeleichte Kinder.
Ja. Alessandro Cipriani, ihr habt auch immer viel Unterstützung gehabt, zum Beispiel auch bei eurer Gesangslehrerin. Die hat die Frauenherzen immer im Sturm erobert. Wie macht ihr das?
Tja, das, wenn ich das wüsste. Aber die Mehrheit ist schon so, dass man irgendwie der Fangruppe ist das eher der weibliche Part in meinem Gefilde, oder? Also das merkst du heute in der heutigen Zeit, Facebook und so, geht das von 30 aufwärts eigentlich so. Also das ist wirklich der Anteil Frauen schon sehr gegeben eigentlich und so, ja.
Zusammenleben tut ihr aber mit einem Mann und ihr habt irgendwann ja festgestellt, dass euch Frauen ein bisschen weniger interessieren als Männer. Wie habt ihr das gemerkt?
Ich rede da ja offen drüber. Also ich bin heute auch alt genug, um das Thema zu besprechen und so. Also ich habe das als Kind weniger in dem Sinn gespürt, aber so ab 12 vielleicht, dass man ein bisschen anders tickt. Aber man hat das nicht können beschreiben, was das ist, oder? Und ist es so eine Art Vaterfigur, die man sucht? Obwohl ich das nicht nötig hatte. Ich habe ja wirklich das Schönste daheim. Und, aber das ist dann erst vielleicht nach der Pubertät auch nicht. Da habe ich gedacht, heute verstehe ich das nicht. Bin ich so hinter dem Mond gewesen, oder? Das Thema, also wenn ich das offen dafür sage, Homosexualität ist heute ja einfach jeder Medien so vertreten. Normal oft, also nicht immer, nicht für alle, aber es ist einfach in jeder Medien, wird das heute oft sehr publik gemacht, was das früher halt nicht so war. Oder? Also man hat das nicht so gehört. Ja.
Und es gibt eine lustige Geschichte, die ihr mir erzählt habt von den Sommerferien.
Aha.
Könnt ihr die mal erzählen? Sommerferien, wo ihr etwa 20 seid, oder? Kann ich mich richtig erinnern?
Ja. Ja. Also, ja, das ist so eine lange Geschichte. Also, da bin ich mit meiner besten Freundin damals im Kindergarten. Da hast du immer probiert, ja, ein bisschen schätzeln und so. Oder? Aber irgendwie, ja, zu mir ist ja dann nichts passiert. Und dann sind wir dann mal wirklich nach der RS, bin ich mit ihr nach, was sind wir jetzt hier? Zypern in die Ferien. Sie, ihre Tante, Schwester und noch zwei andere Freundinnen, also ich als einziger Mann und irgendwie fünf Frauen am Strand den ganzen Tag. Für mich ist das sehr ein langweilig geworden, oder? Und ich habe das dort nicht so verstanden. Und wir haben uns dann auch zerstritten. Und wir haben das wirklich seit dem Kindergarten gekannt, wir haben es gut gehabt, aber irgendwie haben wir uns dort zerstritten. Und ich habe halt ein bisschen auf Drama gemacht. Hat eine Reiseführerin organisiert und gesagt, ich muss unbedingt heim. No Fall. Und dann einen kurzen Abschiedsbrief geschrieben und dann bin ich weg. Und das ist jetzt gut. Eben, also 25 Jahre vielleicht so her. Und wir haben dann nie mehr Kontakt gehabt. Aber das war der Auslöser, den ich gemerkt habe. Und nachher im Sommer hatte ich die erste Begegnung gehabt, mit einem Mann. Und dann, Jesus, was hast du gemacht? Oder? Also wirklich das schlechte Gewissen. Und wie sagst du das deinen Eltern? Und jetzt musst du lügen. Und eigentlich fällt dir das so schwer, oder? Aber, wie das halt so merkt, Mut, die haben halt den Fühler draussen, die spüren das immer.
Mütter, also, Mütter die
spüren
das
irgendwie. Ja, genau. Meine Mutter sowieso. Und am Schluss war dann einfach kein Thema gewesen. Und irgendwie hat die Erleichterung, jetzt wissen wir es, oder? Und seither ist das so kein Thema. Also auch nicht.
Der hat beschrieben, es ist zu einem grossen Streit gekommen, ihr seid im Streit dort gegangen. Kann es sein, dass einfach manchmal die Seele einem halt treibt und man muss einen grossen Entscheid fällen, auch wenn es unangenehm ist? Kann das sein?
Ja, das ist schon so. Man muss sich reinschicken. Also ich vertraue dem total. Also auch im Instinkt. Also, ja.
Habt ihr auch so ein Erlebnis, Ursula Galch, oder einfach gemerkt habt, meine Seele hat entschieden, ich muss?
Eigentlich nicht einmal so wahnsinnig. Ich bin, ich habe mich, wenn ich so ein bisschen mein Leben im Zeitraffer sehe, immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe in Situationen reagiert und dann habe ich es gemacht. Also, ich habe relativ wenig so absolut aktive Entscheidungen getroffen. Ich habe schon meine Entscheidungen getroffen, eben in der Situation, aber vor allem eigentlich so aus der Situation raus. Und das hat angefangen eben mit der Geschäftsübernahme. Das ist dann auch in meiner Nähe so gewesen. Also mein Mann ist ausgezogen, die hat es nicht mehr ausgehalten mit mir. Und,
aber was war euer aktiver Part gewesen, auch wenn es jetzt sehr passiv tönt?
Ja, wir sind natürlich sehr lange zusammen gewesen. Also wir sind 25 Jahre zusammen gewesen und der Leidensdruck war wahrscheinlich nicht so gross, dass ich hätte reagieren müssen. Also ich hatte in dieser Zeit auch meine Freundinnen gehabt, konnte ausweichen, habe das geschafft, das, was uns nicht gut gegangen ist, oder? Und, irgendwann ist bei ihm einfach das Fass überlaufen, oder? Hat er gefunden. Also, unsere Interessen haben sich auch total auseinanderentwickelt. Und, irgendwann mal hat er gefunden, so, jetzt ist genug, jetzt gehe ich. Und, unsere Kinder sind praktisch draussen gewesen, also, wir haben gehofft, dass sie unter dem nicht allzu stark leidet.
Ihr habt beide sehr ein interessantes, aber ein anspruchsvolles Leben, das hier zu Würdelingen dran anfangen genommen. Ihr macht beide das Optimum daraus. Und man könnte sagen, ja, die haben es halt voll im Griff, oder? Die haben keine Probleme. Aber man weiss, es ist nicht so. Bei niemandem ist es so. Wer ist hinter der starken Frau Ursula Galch? Wo hat die manchmal Momente, wo sie denkt, es ist ja gut? Wo hadert ihr manchmal?
Ich habe ein grosses Vorbild und mein grosses Vorbild ist meine Grossmutter. Also die hat ein sehr schweres Leben gehabt und ich denke immer, sie hat es geschafft, irgendwie so 85, 86 Jahre zu leben, trotz ihrer ganzen Geschichte und nicht zu verbittern in dieser Zeit, einfach zufrieden zu sein und glücklich zu sein.
Wie hat sie das gemacht, was denkt ihr?
Sie hat den Glauben gehabt. Sie hat ganz klar den Glauben gehabt. Sie ist eine Gläubige. Sie ist nicht eine fromme Frau gewesen, sondern sie ist sehr eine gläubige Frau gewesen. Und sie hat auch einfach immer angepackt und hat in dieser Situation, wo sie war, hat sie auch probiert, das Beste daraus zu machen. Und ich denke, in dieser Zeit, wo es mir auch nicht so gut gegangen ist, ich hatte auch ein sehr gutes Umfeld gehabt. Ich hatte Freundinnen gehabt, die mich getragen haben. Und ich habe mit Sport, das Biken, das Wandern, was auch immer. Und das war auch vielleicht der Punkt gewesen, wieso ich nicht habe reagieren musste. Mir ist es ja grundsätzlich eigentlich gut gegangen. Also, ja, das ist es so ein bisschen.
Alessandro Cipriano, wer ist hinter dem strahlenden, lyrischen Tenor?
Also, es ist wirklich die Familie, die einem auch geerdet haltet. Das ist ganz wichtig. Oder?
Und ihr in euren dunklen Stunden, was beschäftigt euch? Wo habt ihr es nicht im Griff?
Ja, es ist ein der Perfektionismus, den man einmal ein bisschen hat. Das kann einem auch oft im Weg stehen. Oder?
Also, wo seid ihr so perfekt? Perfektionistisch?
Ja, in allem. Im Arbeiten natürlich. Nein, aber auch im Alltag. Also, man schaut immer, dass alles eine Struktur hat. Aber wenn dort mal jemand kommt, ein bisschen rühren, dann kannst du schon mal irgendwie umfliegen.
Also der hat sehr eine aufgeräumte Wohnung zum Beispiel, oder wie?
Ja, das darf ich schon sagen. Das kann meine Mutter bestätigen. Also ich war immer ein Kind, das aufgeräumt hat und geputzt hat. Gut verräumt hat, dass man es nicht mehr gefunden hat. Das ist heute noch so.
Also kann man sagen, ihr seid ein bisschen, der Ausdruck, ein bisschen ein Töpfli-Scheisser?
Mutter hat es bestätigt, der glaube anscheinend. Ja, das kann schon sein. Ja.
Und bei euren Konzerten ebenfalls so?
Ja, schon. Ja. Also, da gehe ich wirklich mit Disziplin dahinter, also, dass man gut vorbereitet ist und nachher in der Ruhe kann vor das Publikum treten. Ja.
Ihr habt euch eben als Alessandro Cipriano jetzt eine neue Identität als Künstler gegeben. Wie sieht ihr die aus? Vom klassischen Tenor zu was?
Ja, also das ist ja so ein bisschen, wie Sie vorhin gesagt haben, Mainstream, was ich ja mache, das Pop-Classic, Crossover-Classics. Das ist aber wirklich durch die Geschichte, die ich mitbringe, oder? Und die Familie, die italienischen Wurzeln, Deutsch dazu. Heute lebe ich das Leben, oder? Und ich bin ja geerdet, ich bin da aufgewachsen in diesem Dorf, in dieser Gemeinde und fühle mich da auch sehr wohl. Aber irgendwie, das Leben hat mich schon sehr geprägt und ich habe für das eben auch sehr krampfen und geschafft dafür, herauszufinden, wer bin ich. Und das ist schon sehr anstrengend. Und ich bin halt nicht einer, der aufgibt. Und das kann eben auch ermüdend sein. Aber heute lebe ich den Alessandro Cipriano. Und
das heisst was? Sie hat auch noch eine Existenz in London. Dort hat ihr eine Agentur, genau, und eine Agentin, die, ja, eure Konzerte verkauft. Genau. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also kann eine Managerin, das muss man auch haben, oder? Also gerade in dem Commercial Business, Musikbusiness ist das halt so. Da muss man jemanden haben, der dich betreut. Du kannst das nicht alles selber organisieren. Obwohl ich das viel mache. Ich weiss, was ich will und was ich nicht will. Und das ist aber alles aus Erfahrungen, die man gemacht hat. Schlechte Erfahrungen im Musikgeschäft, das ist halt so. Oder also da, wenn du ein bisschen naiv bist.
Ist das Business?
Oh, ja, ja. Also manchmal denke ich, wieso tut man sich das an, oder?
Könnt ihr ein Beispiel sagen? Was ist denn wirklich, wenn man sagt, das nervt?
Ja, das ist so eine Geschichte, wo ich habe 2011 meine CD Visionen rausgebracht. Dort habe ich einen Text dazu geschrieben zum Thema vom Schwanensee, von Tschaikowskis Schwanensee-Ballett. Mirror of My Soul heisst der Titel. Ich habe ja früher gesagt, das schreiben kann ich nicht, aber das ist die ganze Umwandlung, die ich gemacht habe, ist auf einmal auch die Poesie vorgekommen, dass ich schreibe, Gedicht und Liedtext. Da habe ich das geschrieben auf Englisch. Dann habe ich das eingereicht in verschiedenen Plattenlabels, Redaktionen. Und ich hatte eine Zusage von der ZDF, also ich darf das jetzt schon sagen, Carmen Nebelshow. Und,
das ist eine Unterhaltungsshow im ZDF,
genau, grosse. ZDF, ja. Sie möchten es aber gerne auf Deutsch. Und dann haben wir das natürlich nachproduziert und ich noch auf Deutsch umgeschrieben. Neu aufgenommen, eingereicht, gesagt, wunderbar. Und wir kommen dann Mitte August den Bescheid über. Das ist die Absage mit der Begründung, dass der Herr Siegel auch Schwanensee eingereicht hat. Aber das ist halt wirklich gang und gäbe, weil meine CD ist an die Ariola Sony Music gegangen und das ist ein bisschen Tuschel. Wir haben dann auch recherchiert. Ja, dann ist der halt mit dem Schwanensee gekommen.
Jetzt seid ihr vom klassischen Fach, vom klassischen Tenor in die leichte Muse übergegangen. Das wird jetzt, ihr tretet auch im Musikantenstadl, im Silvesterstadl seid ihr auftreten mit einem, genau, Song. Das ist ja eben, manchmal wird das so ein bisschen belächelt. Warum wechselt ihr freiwillig quasi dorthin, wo andere Leute lächeln?
Nein, ich fühle mich gar nicht so. Also, ich sehe auch oft nicht, dass Konkurrenzen sind. Jeder Mensch ist verschieden, das Individuum. Ich singe so, er singt so, sie singt so. Also, ich sehe das sehr neutral. Also, ich sehe, das ist nicht so tragisch. Klar, der Musikantenstadl ist jetzt nicht das Sendegefäß, wo ich jetzt eigentlich reingehöre, aber es war eigentlich eine Genugtuung nach dieser Geschichte. Garmann Ebel, es war ja dann im Neujahr 11 auf 12 gewesen. Riesen Einschaltquote, also PR-technisch sehr gut gewesen für mich. 2 Auftritte live vor einem Millionenpublikum und mit dem Fernsehballett. Also es war total eine super Erfahrung auch gewesen. Und mit dem Andy Borg und Jürgen Drews. Also es war lustig, was du Backstage erlebst. Also es ist auch anstrengend, weil die 3 Tage Probe und die kurze Show nachher, oder? Das ist ja nichts. Aber das alles vorne dran ist. Aber spannend und es hat Spass gemacht, oder? Aber auf jeden Fall, ja.
Ursula Gauch, ihr seid 60. Wie lange seid ihr noch Chefin von eurem Plattenlegergeschäft?
Ja, ich habe jetzt das Ganze 36 Jahre lang gemacht. Also habe an und für sich gezeigt, wahrscheinlich, dass ich durchhalten kann. Und habe nebenzu auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Und ich bin jetzt eigentlich schon so ein bisschen auf dem Absprung.
Übernimmt einer von den Söhnen?
Ja, nein. Die sind in einer ganz anderen Richtung. Und auch mein Bruder, der ja eigentlich Plattenleger ist, der wird dann für sich auch nicht Verantwortung für irgendwelche Mitarbeiter übernehmen. Aber ich habe 4 Plattenleger in unserem Betrieb, super gute Plattenleger. Und die sind jetzt dran, das Ganze eigentlich aufzugleisen mit einer eigenen Firma, sodass ich jetzt, mich dann eigentlich mehr auch noch ein bisschen um andere Sachen kann kümmern kann und auch gespannt bin, eigentlich, was auf mich zukommt, dass ich ein bisschen freie Zeit habe, mal mich mit den Enkeln ein bisschen näher beschäftigen und denke ich.
Bei der Verabschiedung eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter euer Lob geben, was wäre das grösste Lob, das sie euch geben könnten?
Ich denke, ich kann Vertrauen in unsere Mitarbeiter. Ich denke, ich probiere sie, wo nötig, zu unterstützen. Und ihnen aber einfach wirklich auch viel Freiheiten zu geben. Und ich bin nicht eine, die schaut, ob sie am 5.5 auf dem Bau sind, sondern ich probiere das Ganze eigentlich auch über die Leistung zu kontrollieren. Und ich glaube, das Vertrauensverhältnis, das haben wir eigentlich immer gehabt.
Alessandro Cipriano, Sie singen bis ins hohe Alter. Kann man das?
Ja, kann man schon. Aber irgendwann leidet die Qualität. Also dann scheppert es dann eher. Also es gibt da einige, die jetzt so ein bisschen als Zenit kommen und dann sollte man eigentlich aufhören. Mhm. Also wenn man noch oben ist, oder, dann hat man die schönste Erinnerung daran. Ah, also, das ist Gruberova oder auch Sutherland hat das sehr gut gemacht. Die ist dann wirklich zurückgetreten, wenn es dann nicht mehr so rein ist. Oder von der Intonation oder der Höhe und so.
Und was macht ihr im höheren Alter? Was seid ihr für einen alten Mann? Was macht ihr denn?
Ich koche ja gerne, ich bin sehr leidenschaftlich. Ich denke, in der Kunst, in die Oper zu gehen, natürlich Konzerte. Und ja, da bin ich, ich plane noch nicht gross voraus, aber ich denke, ich schupfe mich eben auch in das rein. Also, man kommt so drin rein, glaube ich. Also,
ja. Wir treffen uns dann vielleicht nochmal, wie im Persönlich. Mhm. Schön, seid ihr da gewesen, Alessandro Cipriano, danke, Ursula Gauch, im Persönlich aus Würrelingen. Merci vielmals für das Zuhören. Schönen Sonntag.
Das war die Sendung persönlich mit der Katharina Kilchenmann. Und Gäste waren Ursula Gauch, die in Würrelingen als Unternehmerin und Familienfrau lebt, und der Sänger Alessandro Cipriano, der als André Glor das Dorf verlassen hat und in London sein Glück als lyrischer Tenor gefunden hat. Technik, Thies Ganz und Björn Müller. In der Woche kommt die Sendung persönlich aus einer Burg im Kanton Graubünden, und zwar aus der Burg Riom. Und Gäste bei der Anita Richner sind Donata Klopat, sie ist Bäuerin, und Giovanni Netzer, er ist Leiter und Initiant vom Kulturfestival Origin in Graubünden. Persönlich, die Sendung, wo die Gäste etwas sagen haben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.